Das Stadttheater Bremerhaven präsentiert Schauer- und Gruselgeschichten von Edgar Allan Poe. Eine Hörbuchreihe von Peter Hilton Fliegel. Folge 1: Die Maske des Roten Todes mit Isabel Zäumer, Viktoria Kunze und Richard Lingscheid.
Lange schon wütete der Rote Tod im Lande. Nie war eine Seuche verheerender, nie grässlicher gewesen. Blut war ihre Offenbarung, Blut ihr Siegel. Die Röte und der Schrecken des Blutes. Mit stechenden Schmerzen und Schwindelanfällen setzte es ein, dann quoll Blut aus allen Poren und das war der Beginn der Auflösung. Die scharlachroten Flecken am Körper der unglücklichen Opfer und besonders im Gesicht waren des roten Todes Bann, der die Gezeichneten von der Hilfe und der Anteilnahme ihrer Mitmenschen ausschloss. Und alles, Anfall, Fortschritt und Ende, war das Werk einer halben Stunde. Prinz Prospero aber war fröhlich und unerschrocken und scharfsinnig. Als sein Land zur Hälfte entvölkert war, versammelte er, ausgewählt unter den Rittern und Damen seines Hofes, 1000 gesunde und unbeschwerte Freunde und zog sich mit ihnen in die tiefe Abgeschiedenheit einer befestigten Abtei zurück. Das war ein ausgedehnter, prächtiger Bau, eine Schöpfung nach des Prinzen eigenem, exzentrischen, aber vornehmen Geschmack. Eine hohe, mächtige Mauer umschloss das Ganze. In der Mauer saßen eiserne Tore. Nachdem die Höflinge dort eingezogen waren, brachten sie Schmelzöfen und schwere Hämmer herbei und schmiedeten die Riegel fest. Es sollte weder für die draußen wütende Verzweiflung noch für ein etwaiges, törichtes Verlangen der Eingeschlossenen eine Tür offen sein. Da die Abtei mit Proviant reichlich versehen war und alle erdenklichen Vorsichtsmaßregeln getroffen worden waren, glaubte die Gesellschaft, der Pestgefahr Trotz bieten zu können. Die Welt da draußen sollte sich um sich selbst kümmern. In der Zwischenzeit war es unsinnig, sich zu sorgen oder nachzudenken. Der Prinz hatte für jede Art der Zerstreuung Vorkehrungen getroffen. Da waren Gaukler und Komödianten, Musikanten und Tänzer. Da war Schönheit und Wein. All dies und das Gefühl der Sicherheit war drinnen. Draußen war der rote Tod. Im 5. oder 6. Monat der Zurückgezogenheit, während draußen die Pest mit ungebrochener Gewalt raste, bewirtete Prinz Prospero seine 1000 Freunde auf einem Maskenball von unerhörter Pracht. Reichtum und zügellose Lust herrschten auf dem Fest. Aber lasst mich erst von den Räumen erzählen, in denen es abgehalten wurde. Es waren 7, eine königliche Abfolge von Zimmern. In vielen Palästen bilden solche Festräume, da die Flügeltüren nach beiden Seiten bis fast an die Wand zurückgeschoben werden können, eine lange Zimmerflucht, die einen weiten Durchblick gewährt. Hier war dies jedoch nicht der Fall. des Prinzen Vorliebe für das Absonderliche, hatte die Gemächer vielmehr so aneinander gegliedert, dass man von jedem Punkt immer nur einen Saal zu überschauen vermochte. Nach Durchquerung des einzelnen Raumes gelangte man an eine Biegung und jede dieser Wendungen brachte ein neues Bild. Links und rechts, in der Mitte jeder Seitenwand, befand sich ein hohes, schmales, gotisches Fenster, hinter dem eine enge Galerie den Windungen der Zimmerreihe folgte. Die Fenster bestanden aus gefärbtem Glas, dessen Tönung immer mit der vorherrschenden Farbe des Raumes übereinstimmte. Das am Ostende gelegene Zimmer zum Beispiel war in Blau gehalten und so waren auch seine Fenster leuchtend blau. Das folgende Gemach war in Wandbekleidung und Ausstattung purpurn und auch seine Fenster waren purpurn. Das dritte war ganz in Grün und hatte dementsprechend grüne Scheiben. Das vierte war orangefarben eingerichtet und beleuchtet, das fünfte weiß, das sechste violett. Die Wände des siebten Zimmers waren dicht mit schwarzem Samt bezogen, der sich über die Deckenwölbung spannte und in schweren Falten auf einen Teppich von gleichem Stoff niederfiel. Und nur in diesem Raume glich die Farbe der Fenster nicht derjenigen der Dekoration. Hier waren die Scheiben scharlachrot, wie tiefrotes Blut. Nun waren sämtliche Gemächer reich an goldenen Ziergegenständen, die hier und da wie hingestreut lagen oder von der Decke herabhingen. Aber in keinem einzigen gab es auch nur eine Lampe oder einen Leuchter. In der ganzen Zimmerreihe gab es weder Lampen noch Kerzenlicht. Stattdessen war außen in den Galerien vor jedem Fenster ein schwerer Dreifuß aufgestellt, der ein Feuerbecken trug, dessen Flamme ihre Strahlen durch das gefärbte Glas hereinwarf und so den Raum grell erleuchtete. Dadurch wurde eine Vielzahl von traumartigen und farbenprächtigen Erscheinungen erzeugt. In dem westlichen oder schwarzen Gemach aber war die Wirkung der Flammenglut, die durch die blutgefärbten Scheiben in die dunklen Vorhänge strömte, so grausig und gab den Gesichtern der hier Eintretenden ein derart wildes Aussehen, dass nur wenige aus der Gesellschaft kühn genug waren, den Fuß über die Schwelle zu setzen. In diesem Gemach stand an der westlichen Wand auch eine gigantische Uhr aus Ebenholz. Ihr Pendel schwang hin und her mit dumpfem, wuchtigem, eintönigem Dröhnen. Und wenn der Minutenzeiger seinen Kreislauf beendet hatte und die Stunde geschlagen werden musste, so kam aus den ehernen Lungen der Uhr ein Ton, der klar und laut und tief und in hohem Maß musikalisch war, dabei aber so sonderbar und so feierlich klang, dass nach jedem Ablauf einer Stunde die Musiker des Orchesters gezwungen waren, ihr Spiel anzuhalten, augenblicklich, um dem Klang zu lauschen. So setzten die Tänzer gezwungenermaßen ihre Drehungen aus und eine kurze Missstimmung lag über der heiteren Gesellschaft. Und solange die Schläge der Uhr ertönten, sah man selbst die Fröhlichsten erbleichen. Und die Älteren und Gelasseneren strichen sich mit der Hand über die Stirn, als wollten sie wirre Traumbilder oder Gedanken verscheuchen. Kaum aber war der letzte Nachhall verklungen, so durchlief ein lustiges Lachen die Versammlung. Die Musikanten blickten einander an und schämten sich lächelnd ihrer Empfindsamkeit und Torheit. Und flüsternd beschworen sie sich gegenseitig, dass der nächste Stundenschlag sie nicht wieder aus der Fassung bringen solle. Und dann, nach Ablauf von 60 Minuten, die 3600 Sekunden der flüchtigen Zeit umspannen, schlug die Uhr dennoch von Neuem und dann trat dasselbe allgemeine Unbehagen ein, das gleiche Bangen und Sinnen wie zuvor. Doch wenn man hiervon absah, war es ein fröhliches und prächtiges Fest. Der Geschmack des Prinzen war seltsam. Er hatte ein gutes Auge für Farben und Effekte, schenkte dem rein Modischen keine Beachtung. Seine Ideen waren kühn und feurig und seine Vorstellungen strahlten vor ungesittetem Glanz. Es gibt Leute, die ihn für wahnsinnig gehalten hätten. Sein Gefolge wusste, dass er es nicht war. Man musste ihn sehen und kennen und anfassen, um sicher zu sein, dass er es nicht war. Die Einrichtung und Ausschmückung der sieben Gemächer waren nur für dieses Fest fast ganz nach des Prinzen eigenen Angaben angefertigt worden. Und sein eigener, entschiedener Geschmack hatte den Charakter der Maskierten bestimmt. Ihr könnt sicher sein, dass sie grotesk aussahen. Da gab es viel Prunk und Glitzer, viel Fantastereien und Pikanterien. Da gab es arabeske Figuren mit verrenkten Gliedmaßen und Haltungen. Da sah man Hirngespinste eines Wahnsinnigen. Es gab viel Schönes und viel Üppiges, viel Übermütiges, viel Groteskes und auch ein bisschen Schauriges. Und nicht wenig, das womöglich Ekel hervorgerufen hätte. In der Tat stolzierten in den sieben Gemächern eine Vielzahl von Träumen durcheinander. Und diese Träume wandten sich durch die Säle, von denen jeder sie mit seinem besonderen Licht umspielte, und die wilden Klänge des Orchesters schienen wie ein Echo ihrer Schritte. Und immer wieder schlägt die Ebenholzuhr im Saal aus Samt und einen Moment lang steht alles still. Schweigt alles, nur die Stimme der Uhr ertönt. Die Träume stehen still, steif gefroren. Doch das Geläut verhallt, es hat nur einen Moment gedauert, und ein leichtes, halb unterdrücktes Lachen folgt seinem Verstummen. Die Musik rauscht wieder auf, die Träume beleben sich wieder und wogen noch fröhlicher hin und her, farbig beglänzt durch das Strahlenlicht der Flammenbecken, das durch die vielen bunten Scheiben strömt. Aber in das westlichste der sieben Gemächer wagt sich jetzt niemand mehr hinein, denn die Nacht schwindet bald und das Licht fließt noch roter durch die blutgefärbten Scheiben und die Schwärze der dunklen Vorhänge sieht zum Fürchten aus. Wer den Fuß hier auf den dunklen Teppich setzt, dem dröhnt das dumpfe, schwere Atmen der nahen Riesenuhr warnender, schauerlicher ins Ohr als jenen, die sich in der entfernteren Fröhlichkeit der anderen Gemächer tummelten. Diese anderen Räume waren überfüllt und in ihnen schlug fieberheiß das Herz des Lebens. Und der Trubel rauschte lärmend weiter, bis endlich die Uhr begann, Mitternacht zu schlagen. Und die Musik verstummte, wie ich schon erzählt habe, und die Drehungen der Tänzer erstarben und, wie zuvor, trat ein unbehaglicher Stillstand ein. Jetzt aber musste die Glocke der Uhr 12 Schläge lang ertönen und daher kam es vielleicht, dass mehr Gedanken, es war ja auch mehr Zeit, sich ins Nachdenken derer schlichen, die unter den Feiernden zu den Gedankenvolleren gehörten. Und auch daher kam es vielleicht, dass noch bevor der letzte Nachhall des letzten Schlages vollständig in Stille versunken war, Einzelne in der Menge Zeit genug gefunden hatten, die Gegenwart einer maskierten Gestalt wahrzunehmen, die bisher die Aufmerksamkeit von keinem Einzelnen auf sich gezogen hatte. Das Gerücht dieser neuen Erscheinung sprach sich flüsternd herum und es erhob sich in der ganzen Versammlung ein Summen und Murmeln des Unwillens und der Entrüstung, das schließlich zu Lauten des Schreckens, des Entsetzens und Ekels anwuchs. Es ist wohl anzunehmen, dass keine gewöhnliche Erscheinung in der Lage gewesen wäre, den Unwillen einer Gesellschaft, wie ich sie beschrieben habe, zu erregen. Man hatte in dieser Nacht der Maskenfreiheit nahezu keine Grenzen gesetzt. Doch die besagte Gestalt war tatsächlich zu weit gegangen. Über des Prinzen weitgehende Duldsamkeit hinaus. Auch in den Herzen der Rücksichtslosesten gibt es Seiten, die nicht berührt werden dürfen. Und selbst bei den völlig Verlorenen, denen Leben und Tod nur Spaß sind, gibt es Dinge, über die man keine Scherze macht. Einmütig schien die ganze Gesellschaft zu empfinden, dass in Tracht und Benehmen des Fremden weder Witz noch Anstand zu finden sei. Die Gestalt war lang und hager und von Kopf bis Fuß in Leichentücher gehüllt. Die Maske, die das Gesicht verbarg, war dem Antlitz einer Leiche so täuschend nachgebildet, dass es dem sorgfältigsten Blick schwer gefallen wäre, den Betrug aufzudecken. Doch all dies hätten die irren Gäste vielleicht noch hingehen lassen. Aber der Vermummte war so weit gegangen, die Gestalt des roten Todes darzustellen. Sein Gewand war blutbesudelt und seine breite Stirn und das ganze Gesicht war mit dem scharlachroten Schrecken besprenkelt. Als die Blicke des Prinzen Prospero diese Gespenstergestalt entdeckten, die, um ihre Rolle noch wirkungsvoller zu spielen, sich langsam und feierlich durch die Reihen der Tanzenden bewegte, sah man, wie er im ersten Augenblick von einem Schauer des Entsetzens oder des Widerwillens geschüttelt wurde. Im nächsten Moment aber rötete sich seine Stirn im Zorn. Wer wagt es? Fragte er mit heiserer Stimme die Höflinge, die in seiner Nähe standen.
Wer wagt es, uns durch solch gotteslästerlichen Hohn zu beleidigen?
Ergreift ihn und demaskiert ihn, damit wir erfahren dürfen, wen wir hängen müssen. Bei Sonnenaufgang, an den Zinnen unseres Schlosses. Es war in dem östlichen, dem blauen Zimmer, wo Prinz Prospero diese Worte rief. Sie hallten laut und deutlich durch alle sieben Gemächer. Denn der Prinz war ein kräftiger und kühner Mann und die Musik war durch eine Bewegung seiner Hand zum Schweigen gebracht worden. Es war das blaue Zimmer, in dem der Prinz stand, umgeben von einer Gruppe bleicher Höflinge. Sein Befehl brachte Bewegung in die Höflingsschar, als wolle man den Eindringling ergreifen, der ganz in der Nähe war und mit gezieltem, ruhigem Schritt dem Sprecher näher trat. Doch das namenlose Grauen, das die wahnwitzige Vermessenheit des Vermummten allen eingeflößt hatte, war so stark, dass keiner die Hand ausstreckte, um ihn aufzuhalten. Ungehindert kam er bis auf einen Meter an den Prinzen heran. Und während die ganze Versammlung, die von einer einzigen Hand gelenkt, sich in allen Gemächern bis an die Wände zurückzog, ging er, unangefochten seines Weges, mit den nämlichen, feierlichen und gemessenen Schritten wie zu Beginn. Durch das blaue Zimmer in das purpurrote, durch das purpurrote in das grüne, durch das grüne in das orangefarbene und durch dieses in das weiße und noch weiter in das violette, ehe ein entschiedener Handgriff getan wurde, um ihn aufzuhalten. Dann aber war es Prinz Prospero, der rasend vor Zorn und Scham über seine eigene vorübergehende Feigheit eilig durch die sechs Zimmer stürmte, er allein, denn von den anderen vermochte vor tödlichem Schrecken kein einziger ihm zu folgen. Den Dolch in der erhobenen Hand war er in wildem Ungestüm der Gestalt bis auf 3 oder 4 Schritte nahe gekommen, als sie, die jetzt das Ende des Samtgemachs erreicht hatte, sich plötzlich umwandte und ihrem Verfolger gegenüberstand. Man hörte einen spitzen Schrei. Der Dolch fiel blitzend auf den schwarzen Teppich, auf den im nächsten Augenblick ausgestreckt und tot auch Prinz Prospero fiel. Jetzt stürzte sich mit dem Mut der Verzweiflung ein Haufen von Gästen in das schwarze Gemach und ergriff den Vermummten, dessen hohe Gestalt aufrecht und regungslos im Schatten der schwarzen Uhr stand. Unbeschreiblich war das Grauen, das sie befiel, als sie in den Leichentüchern und hinter der Leichenmaske, die sie mit rauem Griff packten, keinerlei feste Form fanden. Sie war leer. Und nun mussten sie die Gegenwart des roten Todes anerkennen. Er war gekommen wie ein Dieb in der Nacht. Und einer nach dem anderen sanken die Festgenossen in den blutbetauten Hallen ihrer Lust zu Boden und starben. Ein jeder in der verzerrten Lage, in der er niedergefallen war. Und das Leben in der Ebenholzuhr erlosch mit dem Leben des letzten Fröhlichen. Und die Glut in den Kupferpfannen erlosch und die Finsternis und Verwesung und der rote Tod herrschten uneingeschränkt über alle und alles.
Sie hörten Die Maske des Roten Todes, die Folge 1 der Hörbuchreihe Schauer- und Gruselgeschichten von Edgar Allan Poe. Mit Isabel Zäumer als Erzählerin, Viktoria Kunze, Komposition und Harfe und Richard Linkscheid als Prinz Prospero. Ton Sarah Zemke, Assistenz Marcel Pütz, Titelmelodie Jan-Hendrik Ehlers, Regie und Bearbeitung Peter Hilton Fliegel. Die nächste Folge, das Fass Amontillado, mit Henning Becker, Frank Auerbach und Martin Pavasser, hören Sie am 4. Mai 2020 um 19:30 Uhr.